Es reichen 3 Buchstaben. KKS.
L'Assemblea federale ha eletto con 154 voti.
Gewählt ist mit 154 Stimmen.
Karin Keller-Sutter.
Karin Keller-Sutter gilt als die aktuell mächtigste Bundesrätin der Schweiz. KKS. Die Abkürzung gehört zu ihrem Image. Es definiert sie als durchsetzungskräftig, als entschlossen, aber auch als kalt und kontrolliert.
Kühl, unnahbar, Iron Lady, Blocher-Fan, weiss ich was alles.
Oder? Ein Image, das man gerne erfolgreichen Frauen zuschreibt. Jetzt steht Karin Keller-Sutter vor interessanten Monaten. Bald wird sie Bundespräsidentin. Fast gleichzeitig muss sie ihr Budget im Parlament verteidigen. Und dann erwarten wir auch noch den Buchbericht zu ihrem Verhalten in der CS-Krise.
Es war menschengemacht, es ist menschliches Versagen, oder? Letztlich.
Und ganz egal, für wie mächtig und stark die KKS bisher gehalten worden ist, die nächsten paar Monate werden darüber entscheiden, wie sie als Bundesrätin in die Geschichte eingeht. Heute gibt es ein spezielles Politbüro. Larissa Rien und ich haben Karin Keller-Sutter über das letzte Jahr begleitet und für das Magazin vom Tagi ein Porträt über sie geschrieben. Uns interessiert, wie viel ist Erzählung, wie viel ist Realität, was heisst das überhaupt, mächtig sein in der Schweiz. Über das reden wir heute im Politbüro. Wir werden dabei auch immer wieder die Karin Keller-Sutter selber hören. Es sind Ausschnitte aus unseren Interviews, die wir mit ihr für das Porträt geführt haben. Und damit, hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, was war deine allererste Begegnung mit der Karin Keller-Sutter?
Ich habe sie sicher ein paar Mal irgendwo im Bundeshaus gesehen, vorbeilaufen an einer Medienkonferenz. Das wüsste ich jetzt nicht mehr so genau. Aber die erste Begegnung, wo ich mich daran erinnere, als ich ihr direkt gegenüber gesessen bin, das war im Mai 2020. Wir waren im Bundeshaus beim Justizdepartement, wo sie damals geleitet hat für ein Interview. Es ging um die Begrenzungsinitiative der SVP gegangen und um Corona, weil sie ja mitten in der Pandemie war. Und das Interview habe ich zusammen mit einem Kollegen geführt.
Und was war die Idee von ihr?
Ich kann mich gut an die Begrüssung noch erinnern, weil sie meinen Namen gekannt hat. Und das ist bei Bundesrat, bei der ersten Begegnung, also beim ersten Interview, manchmal auch noch beim zweiten und beim dritten, nicht wirklich üblich. Und das passt aber gut zu ihr, weil Karin Keller-Sutter kennt den Namen von wirklich allen, würde ich behaupten, Bundeshausjournalisten. Sie spricht sie auch an den Medienkonferenzen immer mit Namen an. Und der Einzige, der mir einfällt, der das sonst hätte können, ist der Vizekanzler André Simonazzi, der ja das Jahr verstorben ist. Aber auf jeden Fall die direkte Ansprache und das relativ lockere Auftreten vor dem Interview hat ein bisschen mit dem kontrastiert, was ich schon über sie gehört habe. Und darum ist es mir wahrscheinlich auch so im Gedächtnis geblieben.
Auf ihr aktuelles Wirken kommen wir im Verlauf von diesem Podcast nochmal zurück. Für alle, die keine Vorstellung von der Karin Keller-Sutter, der Finanzministerin, haben, was ist die aktuelle Rolle in der Regierung?
Sie leitet, wie gesagt, das Finanzdepartement. Das hat sie 2023 vom Ueli Maurer übernommen. Und sie ist eine von 4 Bürgerlichen im Bundesrat. Das heisst, sie ist oft in der Mehrheitsposition, weil nun mal die Linien meistens so verlaufen, SVP und FDP auf der einen Seite gegen Mitte und SP auf der anderen Seite im Bundesrat. Sie hat aber auch innerhalb von dieser bürgerlichen Mehrheit eine sehr dominante Rolle. Das liegt einerseits daran, welches Departement sie leitet, weil die Finanzen, das sind so ein Querschnittsdepartement. Das heisst, dass man bei allen ein bisschen reinreden kann, weil man ja für alle Projekte Geld braucht und die Finanzministerin halt über das Geld verfügt, auch wenn es schlussendlich natürlich der Bundesrat ist, der als Ganzes entscheidet. Und zweitens, und das ist sicher der Grund, warum die bürgerliche Mehrheit im Moment so gut durchkommt im Bundesrat, sie versteht sich eben auch sehr gut mit dem Albert Rösti, also mit dem Verkehrs- und Umweltminister, deutlich besser als mit seinem Vorgänger, Ueli Maurer. Beide sind pragmatisch, wenn es etwas zu gewinnen gibt, und sie lassen dem anderen eben auch mal etwas durchgehen, wenn es nicht so die ganz grossen Fragen betrifft. Das sind 2 wichtige Punkte und dann noch kurz ein dritter. Frau Keller-Sutter ist sehr gut drin, Mehrheiten für ihre Geschäfte zu schaffen. Sie überlegt sich sehr früh, wen sie als künftiges Geschäft und mit welchen Argumenten sie die Person kann gewinnen kann, wo sie ihr vielleicht sonst mal helfen kann, so als Gegenangebot. Also eigentlich das normale Politgeschäft, aber ich glaube, wenige beherrschen das so gut wie sie.
Hm. das ist fest in die Jetztzeit, wo du ihr das Wirken beschreibst. Wir haben in unserem Porträt versucht, also zu zeigen, woher sie kommt. Und ich glaube, ich würde gerne dort jetzt anfangen. Und zwar in Weil, wo sie aufgewachsen ist, in einem Restaurant, wo Ilge geheissen hat. Ilge bedeutet was, Larissa? Haben wir gelernt?
Lilie.
Genau. Und wir kommen jetzt zum ersten Ausschnitt aus dem Interview, das wir mit ihr gemacht haben. Das ist ganz vom Anfang von unserem Gespräch, darum hört man es noch ein bisschen rascheln und dann die Weiblein geht dann mal aus und so, wir hören mal rein.
Ich bin einfach in einer Gewerbefamilie aufgewachsen. Oder ich glaube, das spielt schon mal ein bisschen eine Rolle, wenn sie Eltern haben, die selbstständig sind, die auch immer kämpfen müssen, oder? Also einfach gerade aufgeht, am Ende vom Moment, oder? Nachdem sie die Löhne zahlt haben und ja, auch wieder investiert haben und so. Da kommen sie sehr viel mit, über schon mal, was die Eltern miteinander reden. Oder? Also das, es ist einfach anders, vielleicht, wenn sie Eltern haben, die irgendwo arbeiten können und heim können, als wenn sie Eltern haben, die einfach praktisch rund um die Tour verfügbar sind. Das Geschäft ist eigentlich immer wichtiger.
Wie genau ist sie aufgewachsen in diesem Restaurant?
Sie hat sehr früh müssen selbstständig sein. Das hat, glaube ich, ihr Leben auch stark geprägt. Also der grosse Abstand, auch, den sie hat zu ihren Geschwistern hatte. Sie ist 9 Jahre jünger als der jüngste von ihren Brüdern, also eine Nachzüglerin. Und eben die Eltern haben hart gearbeitet für das eigene Geschäft. Ferien hat die Familie das erste Mal gemacht, wo Karin Keller-Sutter in der 6. Klasse war. Und die Aufopferung für die eigene Tätigkeit, die hat sie als Kind nicht immer verstanden, oder? Dass die Eltern nicht für sie da waren, manchmal. Aber ich glaube, sie hat, glaube ich, das harte Arbeiten schon sehr verinnerlicht. Also die Werte, die ihre Eltern mitgegeben haben.
Das Verhältnis zum Vater ist recht wichtig, sie hat sie uns erzählt.
Ihr Vater hat Jahrgang 1921 gehabt. Er war ein Aktivdienstler auch noch.
Er hat immer gefunden, die Frau ist einfach biologisch vorbestimmt, wie sie Kinder bekommt. Die biologische Determiniertheit der Frau, die ist einfach da und darum ist nicht ganz alles möglich.
Mit ihm ist sie oft aneinander geraten. Also einerseits war er sehr konservativ. Er hat gefunden, Frauen sind biologisch vorbestimmt zum Kind bekommen und zum Kaffee kochen. Also er hat sie immer wieder in das Buffet schicken, zum Kaffee machen für die Familie. Und sie hat dann sich gewehrt.
Und ich habe ihm dann immer gesagt, ich sehe keine genetische Veranlagung zum Bügeln oder zum Waschen oder so. Oder? und dann manchmal, weil mein Vater amigs gesagt hat, so, und dann kam ich ins Restaurant, ich hinter dem Buffet. Warum machen wir noch einen Kaffee? Dann habe ich gesagt, nein, kannst du es selber machen. Das mache ich sicher nicht einfach, weil ich Mädchen bin. Und dann ist ein Bruder nicht mehr da gestanden und habe gesagt, du, das kann er, oder? Dann haben wir amigs gestritten wegen so etwas und wie mich das aufgeregt hat. Weil ich das Gefühl hatte, wieso muss ich jetzt hier dienen? Also, ich sehe das überhaupt nicht.
Und sie ist durch das zur Protestlinke geworden als Jugendliche, wie sie uns heute gesagt hat.
Und auf der anderen Seite hat er gefunden, das Mädchen muss eine Ausbildung machen, natürlich, oder? Und studieren, also etwas Rechts, etwas, was sich Geld verdienen, also ein Studium, das mit einem Beruf abschließt. Die soll nie abhängig sein von einem Mann.
Also, dass sie nicht Juristin werden soll, ja nicht, weil Juristen haben einen verdorbenen Charakter, aber sonst einfach einen Job lernen, den sie unabhängig macht, damit sie nie von einem Mann abhängig wird. Also, das ist eigentlich so eine, ja, lustig, also, dass er eigentlich sehr konservativ war, aber dass ihm dann doch das wichtig war und dass er ihr das auch mitgegeben hat.
Das war immer sein grosses Ding, also nie von einem Mann abhängig. War wirklich, das habe ich auch verwirklicht, oder? Wenn ich so sage. Aber da glaubt man nicht. Mein Mann würde jetzt sagen, das ist heute noch so, ich kriege einen Flick ab.
Das klingt aber nicht nach einem ganz unbelasteten Verhältnis.
Nein, ich glaube, das war tatsächlich in der Kindheit ein sehr angespanntes Verhältnis gewesen, zu gewissen Zeiten zumindest.
Sie geht dann recht schnell weg von Weil, wo einer geht sie.
Nach Neuenburg. Sie geht dort an die Kante. Ihre Mutter hat selber Französisch gelernt in der Jugend und hat gefunden, das ist wichtig, dass man das kann. Sie liest dort Kant. Sie ist begeistert von den Werten der Aufklärung, die sie dort mitbekommt. Und die Idee, dass man für sich selber verantwortlich ist, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft, das hat sie ja bei ihren Eltern schon gesehen, dass man sie auch treffen muss, dass man auch verantwortlich ist für die Entscheidung, die man trifft. Und gleichzeitig so die Idee von Freiheit, das ist das, was sie dann zum Liberalismus bringt. Sie erkennt ein bisschen später dann auch die Zusammenhänge oder, zwischen dem, was sie da gelesen hat und der liberal-konservativen Haltung, die ihre Eltern gelebt haben. Und die Selbstständigkeit, die Hingabe zu dieser Aufgabe, das ist eigentlich der Grund, warum wir glauben, dass sie die Parallelen zu dieser Zeit von damals noch heute noch oft zieht. Sie hat das nicht nur im Gespräch mit uns gemacht, sie hat das auch schon anderen Journalisten erzählt, die Kindheit im Restaurant, dass das sie prägt hat, die Kindheit in der Gewerbfamilie.
Es ist ja nicht immer so, dass sie ihren Liberalismus entdeckt, sondern auch ihre Religiosität. Über das haben wir auch mit ihr geredet.
Genau, das ist sogar schon ein bisschen vorher gekommen, weil sie an eine Klosterschule gegangen ist, hat sie das erste Mal den Kontakt gehabt, oder eben einen sehr regelmäßigen, muss man sagen, Kontakt zu der Religion. Ich glaube, die ist ihr wichtig bis heute, aber ich glaube, es ist ihr aus anderen Gründen wichtig als nur der Glaube.
Also ich bin wahrscheinlich nicht so kindlich jetzt katholisch geprägt, sondern mehr, wie soll ich das sagen? Einfach von den Werten, von die Stellung zum Tod, die Stellung zum Leben, die Distanz zu sich selbst, das Relativieren von dem, was man hat.
Einstellung zum Leben, wie meinst du das?
Ja, dass einem einfach alles, was man hat, auf die Zeit gegeben ist, auch das Amt, dass man auch eine gewisse Distanz hat zu dem, dass man auch weiss, es ist irgendwann fertig und Gott sei Dank, also auch das Leben. Ich bin auch nicht jemand, der Angst hat vor dem Tod.
Wenn man jetzt das zusammennimmt, der Liberalismus und auch die Religiosität, die mit darüber geschwätzt hat aus ihrer Kindheit, wie spürt man das heute noch bei ihr?
Ich glaube, dass die Religion ihre eine Struktur gibt, die eine sehr wichtige Rolle spielt in ihrem Leben. Eine Struktur auch, die ihrem Liberalismus Grenzen setzt. Die Benediktinerregel, das ist eine Schrift, die definiert, wie die Regeln im Kloster waren im frühen Mittelalter, die liegt bei ihr bis heute auf dem Nachttisch. Und was da drin eben quasi verbreitet wird, ist so das Ideal von Gehorsam, von Demut, von Schweigen. Die Arbeit ist Gebet. Und das ist, glaube ich, wirklich noch wichtig für sie. Also, sie fastet auch beispielsweise jedes Jahr vor Ostern. Auch dort ist sie streng mit sich. Und wenn es darum geht, im Alltag einen Rhythmus zu bewahren, also früh ins Bett zu gehen und um 4:30 am Morgen aufwachen, beispielsweise, und zwar fast jeden Tag.
Mhm. Es sagt ja etwas, dass man das weiss von ihr, also dass sie die Disziplin so gerne rausdreht, ist auch ein Punkt von ihrer ganzen Erzählung. Sehr katholisch ist das ja nicht, oder?
Und darum kann man wahrscheinlich sagen, dass Frau Keller-Sutter die protestantischste Katholikin der Schweiz ist.
Die Schule hat sie absolviert, aus dem Restaurant ist sie draussen. In der Politik ist sie aber nun zu diesem Zeitpunkt. Wann kommt sie in die Politik?
Sie kommt über den Gemeinderat in die Politik. Sie hat jetzt ein Plakat, wo sie mit einem Hund drauf ist. Und dort steht dann drauf, wie mein Hund lasse auch ich mir keinen Maulkorb anlegen. Und dort fängt sie an politisieren und dann hat sie eine Karriere, die relativ steil aussieht, wenn man es so von außen betrachtet in der Politik.
Wie geht sie genau in die Karriere?
Sie wird 1996 in den Kantonsrat gewählt im Kanton St. Gallen, 2000 dann in die Regierung. 2010 versucht sie, den ersten Anlauf zum Bundesrat zu kommen. Das klappt nicht. Aber 2011 kommt sie schon in den Ständerat und im Jahr 2018 wird sie dann Bundesrätin.
Über die missglückte Bundesratskandidatur von 2010 reden wir gerade noch. Zuerst würde mich interessieren, wie sie es geschafft hat, als Regierungsrätin zu einer nationalen Figur zu werden, weil das ist sein Wort, oder?
Sie hat dort einen sehr harten Kurs gefahren gegen Hooligans. Das war ein grosses Thema mit dem FC St. Gallen. Und dort hat sie wirklich sich durchgesetzt und das hat dann sehr schnell halt über die Kreise der Fußballfans in St. Gallen raus national Schlagzeilen gemacht. Und das Gleiche gilt auch für den Asylbereich, wo sie auch dafür verantwortlich war in dieser Zeit. Und was aber auch noch wichtig ist, glaube ich, es wird dann eben immer so als Geschichte von einem mühelosen Aufstieg erzählt, aber ihr Mann, der Morten Keller, der sagt es ein bisschen anders. Und vielleicht müssen wir da noch schnell eine Klammer auftun. Der Morten Keller, der ist seit 35 Jahren an der Seite von der Karin Keller-Sutter. Er ist ein ausgebildeter Rechtsmediziner. Er hat einen harten Job gehabt, teilweise. Er hat die Opfer vom Attentat von Zug obduziert. In der Covid-Krise hat er die städtischen Gesundheitsdienste in Zürich geleitet. Und er hat lange nicht über seine Frau geredet, weil er gesagt hat, er will beruflich und privat trennen. Aber jetzt ist er pensioniert und darum hat er mit uns geredet für das Porträt. Und er hat eben gesagt, Männer haben Karin Keller-Sutter immer wieder auflaufen lassen, im Gemeinderat, im Regierungsrat, im Ständerat. Und sie haben das politische Spiel immer wieder neu müssen lernen.
Am brutalsten aufgelaufen ist sie glaube ich, wirklich 2010, und zwar bei den Bundesratswahlen.
Gewählt ist mit 144 Stimmen.
Et élu avec 144 voix.
Johann Schneider-Ammann.
Wie ist sie überhaupt zu dieser Kandidatur gekommen?
Ihre Partei hat versucht, sie zu überzeugen. Also unter anderem der damalige Präsident von der FDP, von ihrer Partei, der Fulvio Pelli. Sie haben sie bekniet, dass sie soll kandidieren. Und man muss sich ja mal die Ausgangslage überlegen. Also sie ist damals eine Regierungsrätin, sie hat schon ein nationales Renommee, ist auch ein bisschen berüchtigt in gewissen Kreisen auf nationaler Ebene. Sie ist eigentlich zu dem Zeitpunkt die Nachwuchshoffnung von dieser Partei. Und von ihren Konkurrenten ist jetzt keiner ein Überflüger, wo man jetzt das Gefühl hat, ah, der muss es sowieso werden, sondern eben der Direktkonkurrent, der ist der Johann Schneider-Ammann. Das ist ein gemütlicher Patron aus dem Langental, wo dann später vor allem für eins in Erinnerung bleibt, und zwar seine Rede am Tag von der Kranken.
Chers proches, amis et connaissances, rire, c'est bon pour la santé. Selon un dicton populaire.
Rire est bon pour la santé. Wir erinnern uns.
Du hast jetzt mit mehr Gefühl gesagt als alle.
Und es ist auch noch so, dass es zu dem Zeitpunkt seit rund 20 Jahren keine bürgerliche Frau mehr gegeben hat im Bundesrat. Und die Linke hat der FDP und der SVP das auch oft und gern vorgehalten. Das heisst, als unbeteiligter Beobachter würde man eigentlich denken, ja klar, die Linke unterstützt die Frau. Dann ist es ein relativ einfaches Spiel, wenn auch noch Partei hinter ihr steht. Aber Fehlanzeige, weil jetzt gibt es noch einen kleinen Plot-Twist. Die SVP versucht plötzlich eine Kampfwahl mit dem Jean-François Rim. Und das Verrückte ist, die Linke flirtet mit dem Rim. Also sie deutet an, dass sie den SVP-Mann, der FDP-Frau, allenfalls vorziehen würde, weil eben der Keller-Sutter ihr Image damals ist, dass sie ein Blocher im Schüpp ist. Und der Schneider-Ammann, der wird nicht nur von anderen Parteien gewählt, sondern vor allem auch von der FDP.
Also, die haben einfach, das war einfach intrigant. Die haben einfach Geschichten erzählt, den Medien und so. Ich meine, da war, die Zeitungsartikel von hier, kühl, unnahbar, Iron Lady, Blocher-Fan, weiss ich was alles, oder?
Also sie wie ein bisschen versäckelt, kann man sagen. Das hat etwas gemacht mit der die Nichtwahl.
Ja, und das ist mir bewusst worden, das erste Mal in einem Gespräch mit jemandem, der sie relativ gut kennt. Und der hat gesagt, zum KKS, das ist ja übrigens die Abkürzung, die sie oft mit ihr in Verbindung gebracht wird in Bundesbern. Also es langt eigentlich, wenn man KKS sagt und man weiss, man redet über die Frau Keller-Sutter. Zum KKS verstehen, müssen wir den Moment von dieser Nichtwahl verstehen. Weil er hätte einerseits das Verhältnis zu ihrer Partei prägt, aber sie haben dort auch gelernt, sich unabhängig aufzustellen, sich ein eigenes Machtnetz zu bilden, sich nicht mehr zu verlassen auf die eigene Partei. Und ich glaube schon, das hat sie sehr enttäuscht, was dort passiert ist, aber ich glaube auch, dass vieles von dem, was nachher kommt, auch dem Moment ein bisschen zu verdanken ist oder dass sie es gelernt hat aus dem Moment.
Bei mir hat es sich viel später gesetzt. Also
der Ärger, oder?
Nein, nicht Ärger, aber einfach so die... Dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich da gewesen, um das Ticket aufhübschen.
Sie sagt nachher, sie will nie mehr Bundesrätin werden. Ist das ehrlich gewesen?
Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, bei vielen anderen ist es so ein bisschen das Kokettieren und die denken dann, ja, vielleicht mache ich es dann nochmal oder allgemein will mir ja nie sagen, ja, ich werde dann in 4 Jahren kandidieren. Aber ich glaube wirklich, dass sie zugibt, dass ihr Mann das vor ihr realisiert hat, damals, dass sie einen Moment gebraucht hat, wirklich zum checken, wie sie eigentlich versickert worden ist von der eigenen Partei. Das zeigt eigentlich, wie das bei ihr reingesickert ist und was das mit ihr gemacht hat und dass sie wirklich gedacht hat, nein, nie mehr lasse ich mich so vorführen.
Du sagst, viel lässt sich aus diesem Moment erklären. Was ist denn nachher passiert, was sich eben aus diesem Moment erklären lässt?
Sie wird in den Ständerat gewählt und dort erfindet sie sich neu. Sie redet nicht mehr über Justiz- und Sicherheitsthemen, sondern sie redet über Wirtschaft und Soziales. Sie sagt übrigens, das seien die Medien gewesen, die dort darauf herumgeritten sind und das sei sie auch ein bisschen irritiert, weil andere, wie zum Beispiel der Josef Titli oder der Martin Schmid, beide auch FDP-Ständeräte, haben eigentlich genau das Gleiche gemacht. Die waren Sicherheitsdirektoren in ihrem Kanton und nachher haben sie auf andere Themen gesetzt. Aber jedenfalls hat sie sich dann wirklich ein neues Netzwerk gebaut mit einflussreichen Leuten in Bundesbern. Interessanterweise sind auch einige von der SP darunter. Also der Paul Rechsteiner, der zweite St. Galler Ständerat zu dieser Zeit, ist wichtig in diesem Machtnetz. Oder auch der Christian Löwerer, der damalige SP-Präsident.
Ich kann sagen, dass sie fast mehr auf Auswärtige gesetzt hat als auf die eigene Partei.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, sie hat dann, wo sie es nochmal versucht hat, 2018, also 8 Jahre später, wo der Johann Schneider-Ammann zurücktritt, dort hat sie dann schon an ihrer Seite auch jemanden aus der FDP gehabt, aber eben niemand aus dem alten FDP-Kuchen.
Sondern wer?
Sondern jemand, der noch nicht so lange im Nationalrat ist zu dieser Zeit, der aber politisch, glaube ich, recht nahe an ihr ist innerhalb der Partei. Und das ist der Thierry Burkhardt, der später dann FDP-Präsident wird.
Sie ist einerseits eine Kämpferin. Sie hat nie etwas anderes erlaubt, als sie müssen kämpfen. Sie hat sich schon als junge Frau müssen, in der kommunalen, kantonalen Politik müssen durchsetzen. Das hat sie immer gemacht mit enorm hohem Sachverstand. Und zum anderen lässt sie sich auch nicht einfach so beehren von ihren Überzeugungen. Sie verfolgt ihren Weg und ihre Überzeugung. Und sie lässt sich vor allem auch nichts zu Schulden kommen. Man kann ihr zwar
Vorwürfe machen. Du hast gesagt, dass sie sich geschworen hat, das passiert ihr nicht mehr, so wie 2010, dass sie das Gefühl hat, sie könnte gewählt werden, aber dann wie keine Chance hat. Wie hat sie denn sichergestellt, dass es beim zweiten Mal nicht mehr passiert?
Sie hat sich viel mehr abgesichert. Sie hat noch mehr Gespräche geführt im Vorfeld. Sie hat aber trotzdem zweifelt bis zum letzten Moment. Sie hat gesagt, noch bis am Sonntag vor dem Dienstag, wo ihre Kandidatur dann bekannt gegeben wurde, hat sie gedacht, nein, ich mache das nicht. Ich will das nicht nochmal machen. Und dann hat sich aber doch abgezeichnet, dass die Mehrheit, die sie auf ihrer Seite hat, so eindeutig ist, ja, dass sie es gewagt hat. Und es ist dann wirklich eine Formsache gewesen. Sie ist mit 154 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt worden. Ihre Konkurrenten Hans Wicki, der ist auch nur ein bisschen da, um das Ticket aufhübschen. Er hat absolut keine Chance gehabt.
L'Assemblea federale ha eletto con 154 voti.
Gewählt ist mit 154 Stimmen
Karin Keller-Sutter.
Weißt du noch, wer der zweite Konkurrent war, der noch weniger Chance gehabt? Kleine Quizfrage. Christian Amsler aus Schaffhausen, 0 Stimmen in der Fraktion. Oder eine. Recht brutal ist das gewesen.
Sie haben mich eben in den Bundesrat gewählt und haben mir damit Ihr Vertrauen ausgesprochen. In unserem Land mit seinen politischen Institutionen hat ein Mensch nur einen beschränkten Einfluss. Und auch unser Wirken ist zeitlich beschränkt. Wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir Lösungen für die Menschen erarbeiten wollen, können wir das nur gemeinsam.
Sie ist Bundesrätin und ab dem Moment haben wir das Gefühl, jetzt ist sie quasi etabliert, jetzt hat sie alles geschafft, was sie will. Aber ihre Zeit im Bundesrat fängt wieder mit einer Niederlage an.
Sie will ins Wirtschaftsdepartement, aber es kommt ihr wieder ein älterer Mann zuvor, das mal aus der SVP, es ist der Guy Parmelin. Und zwar unter anderem klingt ihm das dank der Unterstützung von Ignazio Cassis, also vom Parteikollegen von der Karin Keller-Sutter. Das weiss man zwar nicht offiziell, aber das kann man doch sehr gesichert sagen. Es ist auch so, dass der Parmelin als amtierender Bundesrat zuerst wählen darf. Und so läuft das bei der Departementsverteilung. Nachher sagt er, er will ins Wirtschaftsdepartement und die anderen helfen ihm. Und für die Keller-Sutter bleibt noch das Justizdepartement.
Inwiefern hat der Gassi dir helfen müssen?
Ja, sie hätte eben auch wählen ins Wirtschaftsdepartement, weil sie auch gesagt hat, sie hätte dort Erfahrungen schon aus ihrer früheren Ausbildung, aus der Zeit im Ständerat und so weiter. Und es hätte können gelingen, dass sie das zusammen mit den Stimmen von der Linken gegen die SVP gewonnen hätte, wenn der Gassis mitgemacht hätte.
Das Verhältnis nachher zwischen den beiden freisinnigen Bundesräten war, glaube ich, nicht so gut gewesen, sagt man.
Ja, es gibt da sehr viele Geschichten darüber tatsächlich. Und man kann die nicht wirklich hart machen. Es bestätigen auch die Leute von diesen beiden Bundesräten, die mit ihnen zusammenarbeiten, nicht. Ich glaube, man kann einfach sagen, es ist ja so, dass die FDP ein bisschen um den zweiten Bundesratssitz muss bangen, weil sie eigentlich arithmetisch keinen Anspruch mehr hätte darauf, wenn man nur so würde die Zusammensetzung vom Bundesrat anschauen. Und dort hat Karin Keller-Sutter, glaube ich, recht deutlich gemacht, wer mehr Angst müsste haben um seinen Sitz.
Was macht sie als Justizministerin?
Sie hat im Justizdepartement noch nicht die ganz grossen Projekte. Also unter ihr werden die beschleunigten Asylverfahren umgesetzt. Das ist aber ein Projekt noch von ihrer Vorgängerin, von der Simonetta Sommaruga. Bei Abstimmungen ist sie recht erfolgreich, vor allem bei denen, die ihr wichtig sind. Also die SVP-Initiative zur Kündigung von der Personenfreizügigkeit, die bodigen sie. Und die Konzernverantwortungsinitiative bodigen sie auch. Dort fängt sie sich aber ein Rüge im Nachhinein, weil die parlamentarische Verwaltungskontrolle zum Schluss kommt, sie hätte zu viel Abstimmungskampf betrieben, statt nur die Bundesratsposition erklärt. Sie verliert dann schon auch ein paar Abstimmungsvorlagen, aber es sind solche, die ihr, glaube ich, nicht so wichtig sind. Also die Burka-Initiative oder die EID, da hat man nicht das Gefühl gehabt, sie hat mit sehr viel Herzblut dagegen gekämpft. Und nachher wechselt sie dann eben, wo der Ueli Maurer geht, Anfang 2023 ins Finanzdepartement. Und dort kommt dann so die grosse Prüfung.
Es gibt ja einen rechten Knall gerade am Anfang. Was ist denn die grosse Prüfung?
Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Etwas zu früh, das hat Gründe. Schlagzeilen gibt es heute viele und alle haben sie mit der Credit Suisse zu tun.
Es ist eine solide Lösung, die der Bundesrat begrüßt. Diese Lösung ist geeignet, jetzt die Lage der CS zu stabilisieren und auch den Finanzmärkten Sicherheit zu geben.
CS-Krise. Die hat sich ja unter dem Vorgänger, eben unter dem Ueli Maurer, schon angefangen abzeichnen. Aber sie ist dann die, die wirklich ja, dann das grosse Wochenende, wo es allen in Erinnerung geblieben ist, wo man in einer Stunde hat müssen, eine Lösung finden musste. Wahnsinnig viel Druck, wahnsinnig wenig Zeit. Die hat sie müssen meistern, zusammen mit den zwei Grossbanken, mit der CS und der UBS. Und das ist wirklich, das sind Szenen gewesen, die, also da sind irgendwie Beamte und Bankexpertinnen nächtelang in diesen Büro gesessen von dem Finanzdepartement, noch lustige Nebennoten noch mit in Militärdecken eingewickelt, weil es ja noch Energiekrise hat noch gedroht und die hat man auch noch verhindern müssen. Und im Berner Haus, also im Sitz vom Finanzdepartement, haben sich Pizzaschachteln gestapelt und so. Es gibt wirklich x Geschichten aus dieser Zeit. Die Rolle von ihr ist interessant, weil sie ist eigentlich ausgebildete Konferenzdolmetscherin und in dem Moment wird sie wieder wie Dolmetscherin, weil sie muss der Credit Suisse den Ernst von der Lage vermitteln. Und der Widerstand ist recht gross. Es gibt, glaube ich, ziemlich viel Uneinsichtigkeit während dieser Zeit von Seiten der Bankenspitze.
Ich meine, too big to fail hat ja, weiss ich, war vorausgesehen, aber so einen Bankrun in dieser Geschwindigkeit, so einen Vertrauensverlust, da hat man nicht vorausgesehen, dass das passieren kann. Und ja, man muss auch ein bisschen demütig und bescheiden bleiben im Sinn von, man wird nicht können einfach 100% das Risiko begrenzen, weil es einfach, es ist menschengemacht gewesen, es ist menschliches Versagen, oder? Letztlich.
Und sie ist aber quasi vertritt die Steuerzahler in dieser ganzen Frage. Und wo sie dann vor die Medien tritt, an dieser grossen, bekannten Medienkonferenz, wo auch internationale Medien ausnahmsweise mal vor Ort sind, dort sagt sie einen Satz: «This is no bailout», als Antwort auf eine Journalistenfrage an einer Medienkonferenz. Also quasi, das ist keine staatliche Lösung. Und dann sagt sie nachher nie mehr, weil der Widerspruch ist auch relativ offensichtlich. Die UBS hat 109 Steuermilliarden bekommen als Sicherheit, die sie CS gekauft hat. Ja, und dann wird später hat dann KKS immer wieder betont, dass die Krise ohne den Staat nicht hätte bewältigt werden können. Kann man sagen, sind Sie dort erstmals vielleicht als Bundesrätin auch mal ein bisschen an Ihre Grenzen gekommen?
Ja, Grenzen. Ja, also, wenn Sie jetzt an Grenzen kommen, heisst es da jetzt irgendwie übersetzt fast überfordert Gefühl.
Nein, da finde ich nicht.
Also, so,
finde ich nicht. Also, es ist nicht das gleiche wie Überforderung an die Grenzen herankommen.
Also, weil da habe ich mich nicht überfordert gefühlt. An Grenzen im Sinn von, Sie können auch nicht alles auch beeinflussen. Ich meine, Sie hätten ja die nicht können, da die Credit Suisse so Vernunft brückeln.
Wie Sie sich geschlagen in der CS-Krise, wird auch noch untersucht von einer Parlamentarischen Untersuchungskommission. Weiss man, wenn der Bericht kommt?
Ja, ich habe einmal gehört, vor Weihnachten noch. Aber wenn, genau, weiss man nicht. Und offiziell, ja, ist es nicht.
Und inwiefern spielt Ihr Wirken in diesem Bericht eine Rolle? Weiss man das schon?
Das weiss man in dem Sinn noch nicht. Man weiss aber einfach, dass es sicher darum gehen wird, hat sie früh genug reagiert. Man hätte sie mehr können machen, anders können reagieren, hätte sie andere Leute noch einbeziehen sollen zu gewissen Zeitpunkt. Also ihre Rolle wird sicher behandelt werden in dem Bericht.
Kann man dir schon vor dem PUG-Bericht sagen, ob sie es gut gemacht haben?
Sie ist im Parlament abgestraft worden, zumindest im Nationalrat, muss man sagen, weil der hat den Kredit für Credit Suisse abgelehnt. Das war zwar ein Entscheid ohne Einfluss gewesen, weil es schon passiert ist. Der Deal war schon über die Bühne gewesen, aber schon einer mit Symbolkraft. Also da haben die Polparteien gesagt, SVP, SP und Grüne, sie lehnen das ab und haben damit eigentlich demonstriert, dass sie unzufrieden gewesen sind, dass das Parlament kaum einbezogen worden ist. Oder? Das war ja eben eine Lösung, die wir über ein Wochenende müssen finden mussten. Zwar sind Finanzpolitiker einbezogen worden, aber eben nicht das Gesamtparlament. Das war ein Rechtszeichen vom Misstrauen gegen die Finanzministerin. Und eben die PUK, also die Parlamentarische Untersuchungskommission, ist dann eigentlich das zweite Zeichen gewesen, auch wenn sich die nicht nur gegen die Kellersutter gerichtet hat.
Klar ist, dass sie die grosse Figur war in der CS-Krise und gerade nach der Krise haben wir das Gefühl, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, dass ihr Einfluss in der Gesamtregierung immer grösser wird. Stimmt der Eindruck?
Ich glaube schon, dass eben der Wechsel in der Regierung, den wir vorher angesprochen haben, vom Ueli Maurer zum Albert Rösti, dass der schon noch wichtig war, weil sie mit dem Albert Rösti besser klarkommt und weil die beiden, glaube ich, relativ gut sind, im gegenseitig sich bei Deals unterstützen und die einfädeln. Und ich glaube, darum kann man schon sagen, ihr Einfluss wird zumindest in der Wahrnehmung von außen schon grösser.
Die Wahrnehmung ist sehr wichtig, weil man traut ihr wahnsinnig viel zu. Es gibt auch die Gerüchte in Bundesbahn, dass sie maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass nicht Eva Herzog zur neuen SP-Bundesrätin gewählt worden ist, sondern Elisabeth Baum-Schneider. Was ist von diesen Gerüchten zu halten? Und warum entstehen sie überhaupt?
Ja, das haltet sich tatsächlich hartnäckig. Es gibt auch Linke, die sagen, sie würden sehr viel Geld darauf verwetten, dass es stimmt. Aber Beweis hat niemand. Und das wäre auch schwierig, weil die Theorie ist, dass sie hat eine zweite starke Frau im Bundesrat verhindern wollte. Das wäre dann die Eva Herzog in deren Erzählung. Und dass sie darum bei den Bürgerlichen lobbyiert hat dafür, dass Elisabeth Baum-Schneider die bessere Wahl ist. Und ich glaube, über diese Episode, die zeigt eigentlich, dass in der Schweiz mächtig ist, wem Macht zugeschrieben wird. Mhm.
Die Zuschreibung von Macht ist ganz sicher wichtig. Mindestens wichtig sind Beziehungen, die jemand hat. Und da ist, glaube ich, Karin Keller-Sutter auch ein recht gutes Beispiel dafür.
Ja, da gibt es sicher viele Beispiele in Bundesbern, die man könnte nennen, aber ich möchte lieber einen kleinen Ausflug nach St. Gallen machen, in die Gaststube zum Schlössli.
Ein Heeresfeuer glüht in uns, es stärker stetig unseren
Mut. Zu der AV Kibelia. Das ist die einzige Frauenverbindung an der Uni St. Gallen. Und dort war Keller-Sutter im Frühling eingeladen, weil sie Ehrenmitglied geworden ist.
Os multa secula pocula nulla.
Und dort ist mir dann so gesessen. Ich bin dort dabei gewesen, unter einer wuchtigen Holzdecke in einem Turmzimmer. Es waren rund 40 Frauen gewesen, also lange Reihen mit weissdeckten Tisch. Und die haben alle die Verbindungsfarben getragen, rot, weiss, grün und so rote Mützen. Auch mit den Farben rundherum. Und dann ist Keller-Sutter mit so einem Tippen auf die Schulter, mit so einem speziellen Schwert, ist sie zum Verbindungsehrenmitglied ernannt worden.
Sehr schön, sind wir heute Abend da. Ich habe ja sehr viel Austausch gehabt mit die Mitarbeiter hat die Idee gehabt, um ein Gespräch zu führen. Und er hat dann gemeint, als ich ihn darauf angesprochen habe, soll ich mal die Fragen schicken oder so. Er hat gesagt, nein, nein, das ist kein Problem, sie machen das immer so, sehr gut spontan.
Und später haben dann alle einen Dreigänger gegessen und dann hat Karin-Keller Sutter erklärt, wie wichtig Netzwerke sein können. Gerade im Zusammenhang auch mit so Verbindungen, dass eben Bundesräte, vor allem solche von der CVP, hat sie betont, früher ihre ganzen Posten aus Leuten an der Verbindung gegeben haben. Und das ist schon noch wichtig. Ich glaube, das hat sich ihr früh eingeprägt, dass es wichtig ist, die richtigen Leute am richtigen Ort zu kennen und eben so Kontakt auch aktiv zu pflegen. Und sie ist auch schon mit 7 informell in die erste Verbindung aufgenommen worden, weil die hat bei ihren Eltern in dem Restaurant ihren Stamm gehabt. Und später in der Kante hat sie es geschafft, sich in eine reine Männerverbindung reinzuschmuggeln, weil alle ihre Freunde dort waren. Und noch ein Wort am Ende des Abends, auch das passt sehr gut, hat sie dann alle Frauen ins Bundeshaus eingeladen zu Bier und Bratwurst. Mm.
Wäre schön, wenn ihr mal vorbeikommt.
Das würde uns sehr freuen. Das nehmen wir gerne
also an. Bier haben wir auch, Bratwurst und
Sie sind inzwischen auch schon da gewesen.
Okay, macht sie das denn auch so wie die alte CVP-Bundesrat, dass sie Leute in ihrem Stab rekrutiert aus alten Beziehungen zum Beispiel?
Ich könnte jetzt nicht auswendig sagen, ob sie tatsächlich jemanden geholt hat, den sie schon früher erkannt hat. Ich glaube nicht, dass ihr das so wichtig ist, die Verbindung zu den Leuten, sondern sie will einfach Leute, die gut sind und die ja, ihre Anforderungen erfüllen.
Man hat in diesem Gespräch schon häufig ihr Image thematisiert, inwiefern ihre Sachen zugeschrieben werden, inwiefern sie das selber kontrolliert. Du hast schon ein paar Mal angetippt, jetzt würde ich gerne ein bisschen konkreter über ihr Image reden, das ja schon ziemlich am Anfang ihrer Karriere ziemlich deutlich ist.
Das wird ja schon bei der ersten Bundesratswahl eben sehr geprägt. Sie hat es auch, wenn sie es selber gehört, wie sie es gesagt hat, Blocher im Schüpp, kalte Karin. Es gibt diverse Spitznamen in die Richtung. Sie haben eins gemeinsam. Es geht darum, dass sie machtgierig sei und herzlos. Oder? Das haben die Männer, auch ihre eigene Partei, aber nicht nur, verbreitet und das hat sich nachher sehr hartnäckig gekippt. Es hat auch damit zu tun, dass, sagt man dann, dass sie eben diszipliniert ist, dass sie sich durchsetzen kann. Das ist dann so ein bisschen die vielleicht positivere Seite von machtgierig und herzlos.
Dass du jetzt über ihr Image sagst, kann man das auch ein bisschen allgemeiner noch über das Image grundsätzlich von Frauen in der Politik, von mächtigen Frauen sagen?
Ja, es gibt eigentlich 2 Erzählungen über Frauen, die in der Schweiz Politik machen. Es ist entweder, dass man kalt und machtgierig ist, versus gemögig und so ein bisschen unbedarft. Es ist ein Eisklotz oder Mutter der Nation. Und es gibt für die beiden Kategorien mehrere Beispiele, wo man versucht hat, Frauen dort wie reinzudrücken in so ein Kästchen. Weil wer klassiert wird, wird ja geschwächt. Und man kann sagen, dass mit dem Image von der Iron Lady, dass man versucht, eben nicht nur bei ihr eine Wahl zu verhindern von einer entweder vermeintlich oder tatsächlich stärkeren Gegnerin. Und das war nicht nur bei ihr so gewesen, sondern zuletzt zum Beispiel auch vor 2 Jahren, wo die Wahl war zwischen der Elisabeth Baumschneider und der Eva Herzog. Dort hat man klar gesagt, Frau Baumschneider sei die Herzliche, die Eva Herzog sei die Kalte.
Inwiefern kann denn Karin-Keller Sutter ihr Image selber kontrollieren?
Ich glaube, das Interessante dabei ist, dass sie das Image im Grunde genommen sehr ablehnt. Also sie sagt auch, sie hätte ja noch eine andere Seite, sie sage nicht einfach nur das, was da immer gesagt werde, das stimme ich vieles von dem, stimme ich auch gar nicht. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch, dass sie es auch aktiv genutzt hat. Eben weil, wir haben vorher schon mal über das geredet, Macht hat, wem Macht zugeschrieben wird. Und durch das hat sie es können nutzen, um ihre Vorlagen durchzubringen. Dass die Leute einfach gedacht haben, mol, die schafft das auch, eine Mehrheit zu bekommen, weil sie eben geschickt ist, weil sie auch nicht zurückschreckt davor, ja, Sachen zu machen, die sie vielleicht nicht unbedingt sympathisch machen, aber erfolgreich. Und das sehen auch Leute so, die eng mit ihr zusammenarbeiten, aus verschiedenen politischen Lagen.
Sie ist sich nicht schade, Sachen zu unterstützen im Bundesrat, die ihr jetzt nicht wahnsinnig passen, aber sie weiss, es wird wie in 2-3 Monaten dann zurückkommen, zum Beispiel bei der Budgetgeschichte. Sie hat jetzt die Allianz, würde ich sagen, relativ hart aufgebaut mit dem Albert Rösti, zum Beispiel finanzpolitisch gegen uns in dieser Situation. Das hat sie ja, das macht sie meines Erachtens sehr bewusst und ich meine das anerkennend, also das ist entsprechend ihr Job, ist aber auch ihr Departement mit allen Wasser gewaschen, wenn es darum geht, das dann öffentlich zu spielen.
Ihr Mann hat auch eine recht dezidierte Haltung zu genau diesem Thema, glaube ich.
Ja, er sieht es sehr anders. Er sagt halt, Krankheller Sutter sei zwei Personen und es mag ihn auch ein bisschen, dass in der Öffentlichkeit immer nur die eine von diesen Personen wahrgenommen wird.
Das mag einem dann ein bisschen, oder?
Das hat er gesagt bei einer Reise nach New York, wo du ihn aufgenommen hast. Nicht die beste Donau nach Hause gebracht hast, Larissa, aber wir hören jetzt trotzdem.
Ich habe schon mal gecheckt, um was kein Keller Sutter geht. Es geht da ist sie wahrscheinlich schon anders als viele andere Politikerinnen und Politiker. Es geht nicht um sie.
Ich hoffe, man hat es trotzdem verstanden. Es war eine sehr lärmige Seitenstrasse.
Im Grunde sagt er, es ging nicht um sie, sondern immer um die Sache. Wenn es alles völlig erfunden wäre, das Image, das sie hat, das würde ja auch nicht gehen, oder? Ein bisschen ein wahrer Kern ist da ganz sicher drin.
Genau, so Erzählungen würden nicht funktionieren, wenn sie aus der Luft gegriffen werden, dann würden sie ja sofort in sich zusammenfallen. Das ist die Stärke, oder? Sie hat die Diszipliniertheit, die Kontrolliertheit auch. Es ist ihr wichtig zu gewinnen, da bin ich sehr überzeugt davon. Das ist auch noch anderen wichtig, aber ihr ist es vielleicht besonders wichtig. Und ich glaube, darum hat die Erzählung so funktioniert, weil es hat einen gewissen Aspekt daran, der stimmt. Es ist ihr zum Beispiel auch sehr wichtig daran, was in den Medien steht, wie man sie wahrnimmt. Und sie schreckt jetzt nicht davor zurück, zum Beispiel ein Korrigendum zu machen, wenn ihr nicht passt, was sie in den Medien liest.
Kann gut sein, dass wenn man über sie schreibt, recht schnell ein Telefon aus ihrem Staat bekommt oder am anderen Tag. Alles schon vorkommen. Wenn wir jetzt ein Fazit einbiegen, langsam, Larissa, ist sie eine gute Bundesrätin?
Also politisch werten wir das da natürlich nicht, aber sie ist sicher sehr gut drin, was sie macht und zum Mehrheiten schaffen für ihre eigene Geschäft. Weil was dort halt noch entscheidend ist, oder wenn man Mehrheiten will im Bundesrat, dann muss man manchmal auch Sachen unterstützen, wo man eigentlich selber nicht unbedingt gut findet. Und es sagen viele Leute über sie, dass sie sich eben nicht zu schade ist, um auch Sachen zu unterstützen, die eigentlich nicht ihren Ideal entspricht, wenn es dafür etwas zu gewinnen gibt.
Hast du ein Beispiel für das?
Ja, also eins der bekanntesten Beispiele sind die Überbrückungsrenten für ältere Arbeitslose. Sie hat die mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern ausgehandelt, wo es darum gegangen ist, die Begrenzungsinitiative von der SVP zu bodigen. Und nachher hat sie es geschafft, dass sie ihre eigene Partei oder grosse Teile davon auch an Bord gekommen sind. Das ist vielleicht sogar der schwierigste Teil gewesen von dieser Aktion. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass sie eben, vielleicht die Überbrückungsrente nicht das Wichtigste gefunden. Das ist vor allem der Linken ein Anliegen gewesen. Aber sie hat es geschafft, um damit Sicherheit zu schaffen für den Abstimmungskampf. Und es ist nachher ein sehr deutliches Nein gewesen zu dieser Begrenzungsinitiative. Auf der anderen Seite sieht man an diesem Beispiel aber auch den Pragmatismus, dass sie dann schon wieder bereit ist, solche Deals zu opfern, wenn sie später etwas anderes gewinnen kann. Und das sieht man jetzt beim Sparpaket. Da sind kürzlich Dokumente veröffentlicht worden aus der Ämterkonsultation. Das heisst, das ist einmal dann, wenn die Bundesrätin oder ihr Departement in einer ersten Runde einen Vorschlag an die anderen Departemente und an die Ämter schickt. Und die können dann Stellung nehmen. Und der Entwurf, der aus dem Finanzdepartement zuerst gekommen ist, steht, ist vorgesehen, dass die Überbrückungsrenten, die erst seit Kurzem eigentlich überhaupt in Kraft sind, sollen gestrichen werden. Und damit hat sie zwar einer Empfehlung von der Expertengruppe gefolgt, die sie eingesetzt hat für die Sparvorschläge. Also es war nicht ursprünglich ihre Idee gewesen, aber sie hat eben nicht alle Vorschläge von dieser Gruppe übernommen. Aber dort, bei dem eigentlich grossen Sieg, den sie damals errungen hat, da wäre sie bereit gewesen, das wieder zu streichen, um mit der bürgerlichen Seite wahrscheinlich eine Mehrheit zu schaffen für das Sparpaket.
Wir haben ganz am Anfang gesagt, sie würde jetzt vor entscheidenden Monaten stehen, was ihre Bilanz als Bundesrätin angeht. Stimmt das auch?
Ja, also zuerst kommt ja jetzt einmal die Budgetdebatte. Das heisst, man wird entscheiden, ob es nächstes Jahr überhaupt ein Budget gibt. Das ist sehr umstritten, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich schon klappen. Dann wird sie zur Bundespräsidentin gewählt. Ich nehme an, das wird kein Rekordergebnis, weil der eine oder die andere wird ein Zeichen setzen, auch gerade wegen dem Sparpaket. Aber sie wird sicher trotzdem mit einer Marge gewählt werden. Und nachher aber glaube ich, dass es entscheidend wird für ihre Bilanz als Bundesrätin, weil es ihr dann muss gelingen muss, um eine Mehrheit zu bekommen für das Sparpaket. Also sie will nicht als die Finanzministerin in die Geschichte eingehen, unter der die Steuern erhöht werden. Also das hat sie uns nicht so gesagt, aber da bin ich mir ganz sicher. Und das Sparpaket ist jetzt eben sehr auf eine bürgerliche Mehrheit ausgerichtet. Das wird sehr stark kritisiert von links. Und es muss ihr irgendwie gelingen, da eine genug breite Allianz zu finden, weil ich bin persönlich nicht sicher, ob die SVP dann am Schluss effektiv mitmacht oder ob sie nicht doch noch das parteipolitisch interessanter findet, um am Schluss Nein zu sagen. Und wenn das Sparpaket abgelehnt wird, dann hat die Schweiz ein Rechtsproblem mit dem Budget. Dann muss sie entweder die Schuldenbremse lockern, das wäre für Karin Keller-Sutter eine grosse Niederlage, oder eben sie muss die Steuern erhöhen oder irgendetwas zusammenknusten im letzten Moment, um doch noch extreme Einsparungen zu machen.
Du hast jetzt sehr lange mit ihr auseinandergesetzt, hast sie auch begleitet auf New York, auf St. Gallen, zu der Frauenverbindung. Was hat dich überrascht?
Mir hat die Offenheit, die sie uns in diesen Gesprächen doch entgegengebracht hat, hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Und jetzt kann man natürlich sagen, sie weiss einfach, wie man das macht oder wie man Journalisten für sich gewinnt. Aber ich habe auch schon Porträts über andere Bundesräte gemacht, zum Beispiel eins über den Alain Berset, und der hat ja auch sehr auf sein Image geachtet. Und damals ist also, haben wir nur ein Hintergrundgespräch gehabt, wir haben nicht dürfen zitieren, und er ist also deutlich weniger offen gewesen, auch über die eigenen vielleicht Schwächen und Fehler. Das habe ich schon, ja, das hat mich irgendwie noch überrascht, eben wie sie zum Beispiel darüber geredet hat, wie sie dort versäkelt worden ist von der eigenen Partei, aber auch zum Beispiel, wo sie darüber geredet hat, wie sie vor laufender Kamera darauf angesprochen wurde, sei bei der zweiten Kandidatur, dass sie auch so eine Karrierefrau ohne Kind sei. Und wo sie dann eben auch ja, im Live-TV gesagt hat, sie hätte die Kinderlosigkeit nicht selber gewählt, sondern sie hätte zwei Fehlgeburten gehabt. Also so offen über so schwierige Momente auch zu reden, das hat mich überrascht.
Gibt es Sachen, die dich total bestätigt haben, deine vielleicht Vorurteile, die du hast?
Ja, Distanziertheit beim Kontakt mit der Bevölkerung. Also in New York hat es so eine Szene gegeben, wo es dann eben nach einer Rede, die sie gehalten hat, sind viele Leute noch zu ihr gekommen, auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, und sie steht schon stark verkältet gewesen. Also man kann vielleicht auch noch sagen, eben ein bisschen angeschlagen, aber man hat schon gemerkt, so der Smalltalk ohne Ziel, das Selfie da, dort Handshake, wo eben zum Beispiel Albert Rösti so zelebriert, das liegt ihr wirklich nicht und sie sucht es auch nicht.
Hast du ja selber etwas gelernt?
Ja, ich habe etwas gelernt über die Rolle von uns Journalisten bei der Verbreitung von so Erzählungen. Weil ich muss ehrlich sagen, bei der letzten Bundesratswahl habe ich auch so ein bisschen das streng versus gemögig bei der Elisabeth Baumschneider und der Eva Herzog repliziert. Mir ist es schon nach der Wahl oder kurz nachdem ich das gemacht habe, bewusst wurde, dass es recht unreflektiert war, dass ich mich da sehr fest auf die Parlamentarier verlassen habe, die da Geschichten erzählt haben, Eva Herzog, grüße nicht auf dem Gang und so weiter. Und das habe ich jetzt mit dieser Geschichte immer mehr angefangen, ja, hinterfragen, was wir dort eigentlich für eine Rolle spielen. Also, weil wir uns eben intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie so eine Erzählung gesteuert ist, wie sie als politische Waffe eingesetzt wird, aber nachher eben auch genutzt werden kann. Das habe ich auch einen interessanten Aspekt gefunden, dass es eben, dass man so etwas, was eigentlich gegen einen eingesetzt wird, auch für sich kann nutzen. Und ich glaube, das habe ich besser verstanden jetzt durch die Geschichte, weil man das eben so im Detail mal gesehen hat und nicht nur im Alltagsstress von einer Bundesratswahl. Und was auch noch ein letzter Punkt ist, der mit dem zusammenhängt, ist, dass wir uns immer wieder auch gefragt haben, verbreiten wir eigentlich die Erzählung jetzt nochmal, wenn wir sie so zentral thematisieren in diesem Porträt. Warum machen wir das und wie können wir die Strenge, die wir überzeugt sind, dass sie hat, oder die Diszipliniertheit erwähnen, ohne nochmal nur die Erzählung zu bedienen? Ja, ich hoffe, dass uns das gelungen ist.
Ob wir das geschafft haben, kann man gut überprüfen im Text, mit dem wir gerne verlinken. Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Das war es, unser spezielles Politbüro zur Karin Keller-Sutter, die im nächsten Monat zur Bundespräsidentin gewählt wird. Den erwähnten Text verlinken wir, wie ich schon gesagt habe, sehr gerne verlinken. Nächste Woche weiter mit einer regulären Ausgabe vom Politbüro. Diese Folge über Karin Keller-Sutter, über die KKS, hat Mia Gabatuhl produziert. Danke für die Zugelassenheit. Bis bald. Ciao zusammen.